Also es gibt ja bei Marx die Unterscheidung von Klasse an sich und Klasse für sich. Klasse an sich ist ein im Grunde theoretischer Begriff, der bestimmt, welche Stellung jemand im Produktionsprozess hat, ob er über Eigentum und Produktionsmittel verfügt oder ob er das nicht tut. Und Klasse für sich bezeichnet ja nicht die Lage oder Stellung von Personen im ökonomischen Prozess, sondern das Bewusstsein von Akteuren, die in der politischen, sozialen Welt handeln. So, wie kommt man von dem einen zum anderen? Das ist irgendwie schwierig, man weiß es nicht so genau. Der Begriff selbst, Klasse an sich, ist hoch plausibel, Klasse für sich auch. Wir erleben es im Moment alltäglich. Überall gibt es Bewegungen, die ihre selbst, also als Bewegungen auftreten und antikapitalistisch agieren. Aber wie kommt man eigentlich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das ist irgendwie schwierig das hat was, würde man aus meiner Perspektive von heute aus sagen, das hat was mit Kultur zu tun, mit dem Selbstverständnis von solchen Bewegungen, dass sich sicher nicht im Produktionsprozess bildet, sondern in der Lebenswelt der Akteure, also in dem Alltagsleben. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo man zumindest aus meiner Perspektive sagen kann, da gibt es etwas oder einen Bereich, in dem man heute im Anschluss an die Marx'sche Theorie sicher weitere Fragen stellen kann.
Marx wird ja ein Satz zugeschrieben, die herrschenden Gedanken sind immer die Gedanken der Herrschenden. Da könnte man jetzt fragen, A, stimmt das überhaupt? Und B, wenn da irgendwas dran ist, könnte das ja vielleicht eine der bereits von Marx irgendwie angedachten Erklärungen sein, die irgendwie dieses Dilemma Klasse an sich und Klasse für sich irgendwie erklären könnten.
Ja, aber er erklärt unzureichend, wie man aus diesem Dilemma rauskommt. Ja, da würde ich sagen, er stellt sich das noch recht relativ einfach vor, ja, dass die Arbeiter durchaus im Klassenkampf ihre Interessen nach und nach in Auseinandersetzung mit dem Kapital entwickeln und erkennen werden. Also,
ja, aber man zum Beispiel, denke ich jetzt an den Lohnfetisch, dass es durchaus in der Lohnform ja auch Verkehrungen gibt. Ja. Also von daher hat er sich vielleicht doch das nicht ganz so naiv vorgestellt, wie man dann so zu einem Klassenbewusstsein kommen kann.
Es gibt bei ihm auch viele Textstellen, die, finde ich, ganz gut beschreiben, wie es zum falschen Bewusstsein sozusagen kommt. Ja? Also wenn du dann gerade mit Marx sprechen willst, dann geht er ja davon aus, es gibt aber auch ein richtiges Bewusstsein. Und die Arbeit, es gibt systematische Verblendungsmechanismen, die die Dinge anders erscheinen lassen, als sie in Wirklichkeit sind. Das wäre schon eine Terminologie auch von Marx. Mhm, mh. So, und nun geht er aber trotzdem immer davon aus, dass in erster Linie die Lohnarbeiter noch dazu, und das ist dann doch letztlich auch der männliche Lohnarbeiter bei ihm, ja, irgendwann erkennen wird mit der richtigen Organisation und kollektiven Organisierung, was seine richtigen Interessen sind. So. Also es ist schon unterkomplex gedacht, würde ich so als Soziologin sagen. Was man ihm auch nicht vorwerfen kann, ist ja ein bisschen eine ältere Theorie, aber spätestens seit 1918, als die Revolution in Europa leider in weiten Teilen keinen Erfolg hatte, haben Generationen von Sozial- und sonstigen Wissenschaftlern darüber nachgedacht, woran es liegt, ja, dass die Arbeiter offenbar nicht auf breiter Front ihre Interessen erkannt haben in der Situation. Und dass da mehr an Forschung notwendig ist. Die kritische Theorie befasst sich mit nichts anderem beispielsweise. Ja. Und mit dieser nicht Leerstelle im Marx'schen Werk, das würde ich auch nicht sagen. Es gibt einen Haufen Ansätze bei ihm, an denen man weiterdenken kann. Aber also wie nun das Sein im Kapitalismus umschlagen kann, ja, in ein Bewusstsein vom Kapitalismus, ja, das ist noch ein weites Feld der Forschung.
Wenn die herrschenden Gedanken die Gedanken der Herrschenden sind, dann denke ich, ist damit zuerst einmal gemeint, dass die Herrschaft, insbesondere der Kapitalseite in dieser Gesellschaft, sich zuerst einmal nicht auf irgendwelchen Gedanken begründet, sondern auf ökonomischer Macht. Da heraus sozusagen die besondere Stellung, daher die Möglichkeit auch zu dominieren was wie wo gelehrt und gesagt wird und deshalb sich in der Gesellschaft auch entsprechend verbreitet. Das auf der ersten Ebene. Das hat aber noch nicht unmittelbar was damit zu tun, ob das, was die herrschende Meinung dann sagt,
man kann ja
reell ist oder irgendwas nur vorgestellt ist, nur irgendwelche Mythologien sind. An einem Beispiel, wenn der Kapitalist Investitionen macht, wenn der Kapitalist dann auch sagt, dass ja eigentlich das völlig in Ordnung ist, dass er so und so viel Profit kriegt, weil er hat ja eigentlich das Kapital vorgeschossen und dergleichen, dann ist das auf der einen Seite ein Mythos, weil die Werte, die er sich damit aneignet, nicht das Geld geschaffen haben, was er da eigentlich vorher bereitgestellt hat, sondern die Arbeiter, die Mehrwert abgepresst und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist das aber ganz real. Das ist das, was der wirklich tut. Es ist nicht einfach nur sozusagen irgendwas, was in den Köpfen, nur in den Köpfen eine Rolle spielt, sondern diese herrschende Meinung, dass das Geld ist, was irgendwie dafür sorgt, dass man auch Geld hinterher mehr Geld hat, die ist auf der einen Seite herrschende Meinung und dazu da, dass das so bleibt, wie es ist. Und auf der anderen Seite ist es unmittelbar praxisleitend für diejenigen, die dann nämlich zum Beispiel investieren.
Haben wir denn eigentlich schon geklärt, wer die Herrschenden überhaupt sind? Also herrscht das Kapital als unpersonales Verhältnis oder gibt es tatsächlich Herrschende? Weil nur dann macht der Satz sich Sinn.
Da kann man sich streiten.
Tatsächlich guter Punkt, weil der eigentliche Mechanismus kapitalistischer Warenproduktion ist ein unpersönlicher Mechanismus, zumindest nach Marx. Das ist die Kapitalbewegung ist eine Bewegung, die alle Akteure zu bestimmten Handlungen aufnötigt, ob sie das jetzt nun wollen oder nicht. Aber der Mechanismus selbst ist ein unpersönlicher. Nur hat natürlich irgendwer da was von und andere Leute haben eben nichts davon. Und darüber, glaube ich, lässt sich schon auf einer jetzt sehr abstrakten Ebene sehr klar differenzieren zwischen Herrschenden, nämlich solchen, die über Produktionsmittel verfügen, anderen, die es nicht tun. Und dann kann man es ausdifferenzieren und bestimmte Träger von öffentlichen Meinungen und so weiter da rein integrieren. Also Marx würde wahrscheinlich sagen, Lakaien der herrschenden Klasse.
Wenn bei Marx es nicht möglich ist, einfach nach Gusto Dinge irgendwie anders zu gestalten, wie man auch gerade irgendwie so aus zum Beispiel ethischen Gründen meinen könnte, das lässt sich zum Beispiel daran sehen, dass irgendwie in der letzten großen Finanzkrise das größte Unternehmen der Welt, General Motors, an seine Grenze gekommen ist und ohne staatliche Unterstützung nicht hätte existieren können. Ich weiß nicht genau, wer General Motors besitzt. Da gibt es ganz viele, auch institutionelle Rahmen, aber am Ende sitzen dort Kapitaleigner. Die konnten nicht einfach nur machen, was sie wollten, sondern die Logik des Systems drückt sich ihnen auf. Und das ist gemeint bei dem Impersonellen, bei dem nicht jeder einfach machen kann, was er will. Natürlich kann irgendwie deshalb ein Kapitalist wie Engels immer noch den Marx finanzieren und meinen, wir müssten die Weltrevolution stützen. Das kann er gerne da machen. Und natürlich kann auch jeder Kapitalist sagen, morgen, ich höre auf. Dann hört er halt auf und irgendjemand anders nimmt seinen Platz ein und die Logik funktioniert weiter.
Darf ich nochmal ganz kurz auf diesen Satz, die herrschenden Gedanken sind immer die Gedanken, die herrschen. Vielleicht machen wir das mal ein bisschen konkreter. Das ist ja ein sehr, sehr zugespitzter Satz und die Produktionsmittelbesitzer haben oft Gedanken, die bestimmt nicht die herrschenden Gedanken sind, weil sie ja viel zu undifferenziert sind. Wer sind denn die Träger dieser herrschenden Gedanken? Ist das Bildungsbürgertum und es ist die staatliche Administration. Und Also Leute
und die
aus,
kirchliche.
Ja, okay.
Zurück auf dazu.
Aber Leute aus diesem administrativen Bereich, der mit den Auseinandersetzungen gar nichts zu tun haben oder erstmal nichts zu tun haben. Die herrschenden Gedanken, über Gedanken der Herrschenden heißt dann zum Beispiel, dass in dieser frühen Phase der Produktion der sogenannten bürgerlichen Ideologie oder der Ideologie des Bürgertums diese ganzen revolutionären Ideen, Freiheit, Gleichheit, grundsätzlich bei allen relevanten Autoren, also Gall, Locke, Kant, wer auch immer, verknüpft werden mit dem Begriff des Eigentums. Bürger im Sinne eines Freien und Gleichen ist nur der, der auch über Eigentum verfügt.